Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zum The Pod Magazin Nummer 131. Diese Folge, ihr habt es vielleicht mitbekommen, kommt mit etwas Verspätung, denn sie machte in der vergangenen Woche Platz für unsere Diablo Immortal und Free-to-Play-Design Themenwoche. Zum Ausgleich haben wir dann aber in Auf ein Bier Nummer 388 am vergangenen Wochenende so einige News-Themen der letzten Wochen nachgeholt und eben nicht nur aufbereitet, sondern auch noch ausführlich kommentiert und analysiert, samt Spekulationen und Geblödel. Hier geht es aber wie gewohnt etwas nüchterner zur Sache. Ihr erfahrt in dieser Sendung etwa, warum Spieler von Halo Infinite langsam mit der Geduld am Ende sind. Dazu gibt's hochkarätige Abgänge beim Entwickler des Shooters. Außerdem gibt es Neuigkeiten zum Übernahmedeal zwischen Microsoft und Activision samt deftiger Statements von Microsoft und Sony. Zuletzt haben wir dann noch das offizielle Ende eines As-a-Service-Games, das praktisch chancenlos an den Start gegangen ist. Eigentlich kein Thema fürs Magazin, wäre da nicht der bekannte Entwickler hinter dem Projekt. Viel Spaß bei dieser Sendung. Halo Infinite. Update Roadmap enttäuscht Fans, Studiochef und Technikleiter verlassen Entwickler. Unter großer Fanfare wurde Halo Infinite einst von Microsoft enthüllt und veröffentlicht, doch seit dem Release im November 2021 ging dem Ego-Shooter trotz soliden Gameplays irgendwie die Luft aus. Ein recht limitierter Mehrspielermodus sowie fehlende Serienstandards wie Co-op oder der Forge-Modus trübten den Langzeitspaß. Eine im April veröffentlichte Roadmap fürs Jahr 2022 enttäuschte dann auch viele Spieler, die damit rechneten, dass etwa der Co-op-Modus rasch nachgepatcht werden würde. Doch was gab's damals? Zwei neue Maps, ein paar neue Modi und die Aussicht, dass der Kampagnen-Co-op-Modus im August kommen würde, eine Beta des Forge-Map-Bastel-Modus im November und später auch endlich der Split-Screen-Co-op-Modus. Bedenkt, diese Co-op-Modi sind praktisch ein Teil der Halo-DNS und waren bislang bei jedem Serienteil zum Launch verfügbar. Jedenfalls gab's am 2. September dann das jüngste Update, die neueste Roadmap für Halo Infinite und naja, die Fans sind schon wieder sauer. Oder immer noch, die Roadmap von Entwickler 343 Industries erstreckt sich vom 8. November dieses bis zum 27. Juni nächsten Jahres, aufgeteilt in zwei sogenannte Seasons. Also sie deckt einen großen Zeitraum ab und sie ist halt nicht so üppig. Bis März 2023 kommt eine Beta des Forge-Modus, dazu zwei neue Maps, ein neuer Mehrspieler-Game-Mode, ein kleiner Battle Pass sowie Koop via Internet und Mission Replay. Und jupp, bis heute ist es nicht möglich, Einzelspielermissionen in Halo Infinite erneut zu spielen. Was anderswo Genre Standard ist, dauert hier ein Jahr nach Release und bis Ende Juni folgen daraufhin wieder zwei neue Maps, eine neue Knarre sowie ein Schildgadget, ein größerer Battle Pass, zwei neue Spielmodi, ein Custom Game Browser, anderswo auch Standard und naja, nicht viel mehr. Keine Rede mehr vom Splitscreen-Koop übrigens und insgesamt ist es jetzt nicht die üppigste Aussicht, wenn man bedenkt, dass die Roadmap einen Zeitraum von einem halben Jahr umfasst. In einem Video zum Update erklärt dann auch Joseph Staten, kreativer Leiter des Projekts, folgendes, Zitat, wir mussten die schwierige Entscheidung treffen, ohne den Splitscreen-Koop fortzufahren und die Ressourcen, die wir darauf verwenden würden, stattdessen dafür einzusetzen, all die anderen Dinge auf unserer Liste anzupacken. Zitat Ende. Und naja, die Fans sind nicht amüsiert. 343 bezeichnet den Markenkern der Halo-Reihe in der Kommunikation nach außen als kompetitiv. Und die Fans im Netz sagen, nein, der Kern von Halo, der ist sozial und da gehört Couch-Koop dazu. Auf Steam hagelte es als Antwort tausende Negative-Reviews innerhalb kurzer Zeit. Hier und da wird das Spiel bereits totgeschrieben mit Verweis auf die niedrigen Spielerzahlen der Steam-Version. Zur Zeit der Recherche für diesen Beitrag lagen die täglichen Höchstwerte für gleichzeitig aktive Spieler in Halo Infinite laut Steam-Charts bei etwa 5600 Leuten. Das ist nicht viel für einen AAA-Mehrspielertitel, aber auch lange nicht so apokalyptisch, wie viele Leute es beschwören. Schließlich dürfte der allergrößte Teil der Spieler auf Xbox unterwegs sein oder via Microsofts Xbox PC-App spielen, wo Halo Infinite ja auch im Game Pass-Abo enthalten ist. Die Metriken hierfür sind halt leider nicht einsehbar, aber die dürften dramatisch höher liegen. Ein echter Fauxpas war es dann aber doch, als kurze Zeit später ein Workaround, eine Art Trick entdeckt wurde, um den Kampagnen-Splitscreen für bis zu 4 Spieler in Halo Infinite doch zu aktivieren, hier und jetzt. Freilich nur mittels eines umständlichen Tricks, der Timing, mehrere Konsolen und eingeweihte Freunde sowie mehrere Accounts braucht. Dazu könnten die eigenen Savegames dann auch noch in Gefahr geraten, aber rein technisch ist dieser Modus längst im Spiel und er funktioniert. 343 entschied sich dennoch, ihn nicht offiziell zu implementieren. Warum? Auf Anfrage will das Studio keinen Kommentar abgeben. Es hat aber gerade auch ein paar andere Probleme, nämlich hochkarätige Abgänge. Am 12. September nämlich schmiss Bonnie Ross hin, die Studioleiterin von 343 Industries und eine Microsoft- sowie Halo-Veteranin. Sie arbeitete lange bei Microsoft und begleitete die Entwicklung von Xbox-Spielen wie Jade Empire, Mass Effect oder Gears of War. Ab 2005 war sie General Manager der Microsoft Game Studios und Ende 2007 war sie Mitgründerin und ab dann Leiterin des neu gegründeten Microsoft Studios 343 Industries, das nach dem Ausscheiden des Entwicklers Bungie die Halo-Franchise weiterführen sollte. Laut ihrem Bild mit Text auf Twitter drückte sie den Wunsch aus, noch bis zum Release des Winterupdates dabei geblieben sein zu können, aber aufgrund eines medizinischen Notfalls in der Familie verlässt sie ab sofort 343. Ersetzt wird sie dann durch gleich drei Personen. Der ehemalige Produktionsleiter Pierre Hintze wird der neue Studiochef und Leiter der aktuellen Spieleprojekte. Dann wird Brian Kosky der neue General Manager of Franchise und der dürfte dann etwa mit Sachen wie der TV-Serie zu Halo zu tun haben. Und Elisabeth von Wick wird Finanzen und Geschäfte des Studios leiten. Naja, und um das Kraut fett zu machen, ging dann am 14. September auch noch der Technikdirektor David Berger, einer der Hauptverantwortlichen für die Slipspace Engine, auf der Halo Infinite aufgebaut ist. Naja, sowas passiert. Ich würde mich jetzt nicht an all der Untergangsrhetorik der Fans beteiligen, aber ich kann schon feststellen, dass Halo Infinite nicht den großen Erwartungen und vor allem den vollmundigen Versprechungen vor Launch gerecht geworden ist. Es scheint als As-a-Service-Game geplant worden zu sein, weitaus größer als es am Ende zu Release war. Es scheint auch mit Fokus auf den Battle-Royale-Hype gestaltet worden zu sein und ursprünglich gab es ja mal die Ansage, dass Halo Infinite der Startpunkt für die nächsten 10 Jahre von Halo sein würden. Aber ich denke, diese Vision wurde längst kassiert und Microsoft sowie 343 Industries sind hinter den Kulissen hoffentlich einige wichtige Lehren reicher. Und apropos Microsoft, da gibt's ja diese andauernde Story von der Übernahme von Activision Blizzard King, über die ich auch im Magazin 129 etwa berichtet habe. Auch hier gibt's Neuigkeiten und das bringt uns zum nächsten Thema. Microsoft Activision Deal in London unter genauer Prüfung, wohl auch in Brüssel. Am 18. Januar war das Jahr 2022 noch recht jung, doch da geschah die bislang größte News der Spielebranche in diesem Jahr. Microsoft würde für 68,7 Milliarden US-Dollar den Publisher und Spielehersteller Activision Blizzard King kaufen, den Call of Duty-Konzern, den Blizzard-Eigentümer und mit King im Gepäck auch einen großen Player im Mobile-Bereich. Dann passierte lange nichts, außer Spekulationen, doch in den letzten Monaten kam Bewegung in den Deal, der, wie bei solchen Mega-Firmenfusionen üblich, weltweit allerlei Kontrollinstanzen passieren muss. In Magazinfolge 129 berichtete ich ja bereits darüber, wie hart ausgerechnet Sony gegen den geplanten Deal vor Kartellrechtsbehörden in Brasilien und Neuseeland argumentierte. Ihr erinnert euch sicher, Call of Duty als einzigartiges Phänomen, das nicht einmal die besten AAA-Studios da draußen wiederholen könnten, selbst wenn sie es wollten. Hierzu sei darauf hingewiesen, dass Activision vertraglich verpflichtet ist, die nächsten 3 Call of Duty-Spiele, Modern Warfare 2 im November und 2 weitere, auch für PlayStation zu veröffentlichen. Weiterführend gibt es keine festen Absprachen und einen sehr nervösen Sony-Konzern. Und wie sich das so verhält und entwickelt, dazu komme ich gleich. Nun gab es seitdem und auch seit dieser Magazinfolge noch ein paar Entwicklungen. Eine, die haben wir auch im Sonntagscast auf ein Bierrunde 388 besprochen, da hier nur kurz die Zusammenfassung. Am 2. September äußerte sich Xbox-Chef Phil Spencer bezugnehmend auf die Causa Call of Duty gegenüber The Verge wie folgt. Zitat: Im Januar haben wir Sony eine unterzeichnete Vereinbarung vorgelegt, die Call of Duty auf der PlayStation mit gleichwertigen Funktionen und Inhalten für mindestens mehrere Jahre über den aktuellen Sony-Vertrag hinaus garantiert. Ein Angebot, das weit über die üblichen Vereinbarungen der Spielebranche hinausgeht. Zitat Ende. Oho, eine Geste der Brüderlichkeit, direkt damals, als der Deal verkündet wurde. Spannend. Und Sony scheint den ja ausgeschlagen zu haben, so wie der Konzern sich derzeit verhält. Ein Kommentar von Sony Interactive Entertainment-Chef Jim Ryan folgte dann am 7. September und der drückte dann seinen Unwillen aus, hier private Deals zu besprechen, aber da Phil Spencer die Sache öffentlich gemacht habe, müsse er den Sachverhalt nun mal gerade rücken. Und dann sagte er gegenüber GamesIndustry.biz auch noch, Zitat, Microsoft hat lediglich angeboten, dass Call of Duty nach dem Auslaufen der aktuellen Vereinbarung zwischen Activision und Sony für 3 Jahre auf der PlayStation bleiben soll. Nach fast 20 Jahren Call of Duty auf der PlayStation war ihr Vorschlag in vielerlei Hinsicht unzureichend und berücksichtigte nicht die Auswirkungen auf unsere Spieler. Wir wollen sicherstellen, dass PlayStation-Spieler auch weiterhin das beste Call of Duty-Erlebnis haben und Microsofts Vorschlag untergräbt dieses Prinzip. Zitat Ende. Tja, und das ist eine harte Abfuhr und zeigt gut, wie kritisch Sony den Deal und konkret die Marke Call of Duty einschätzt. Super spannend und im Sonderspodcast Nummer 388 diskutieren wir das auch weiter. Und nun kommen wir zu den neueren Entwicklungen seitdem. Der geplante Milliardendeal zwischen Microsoft und Activision, der wird nämlich im Vereinigten Königreich sowie in der EU wohl besonderen Prüfungen unterzogen. Laut GamesIndustry.biz habe die britische Marktaufsichtsbehörde Competition and Markets Authority, kurz CMA, am 1. September kommentiert, dass die Firmenfusion, Zitat, eine substanzielle Schwächung des Wettbewerbs innerhalb eines oder mehrerer Märkte innerhalb des Vereinigten Königreichs darstellen könnte. Drum würde der Deal nun einer tiefergehenden Phase 2 Untersuchung unterzogen, es sei denn, Microsoft und Activision bieten akzeptable Maßnahmen an, um diese Wettbewerbsbedenken zu adressieren und aus dem Raum zu schaffen. Am gleichen Tag veröffentlichte Activisions noch CEO Bobby Kotick einen Brief, der allen Mitarbeitern auch geschickt wurde, in dem der Deal innerhalb der Erwartungen voranschreiten würde und er persönlich erwarten würde, dass dieser ganze Deal bis Ende Juni 2023 erfolgreich abgeschlossen sei. Und Microsoft ließ dann wohl auch die 5-Tages-Frist verstreichen, der britischen Behörde irgendwas zum Sachverhalt vorzulegen, so die Financial Times am 14. September. Dort also wird der Deal nun einer besonders gründlichen Prüfung unterzogen. Und auch in Brüssel, wo Microsoft den Deal in den kommenden Wochen zur Prüfung vorlegen dürfte, erwarten informierte Quellen der Financial Times, dass es eine sehr genaue Untersuchung hierzu geben würde, da es halt ein großer und komplizierter Deal zwischen den beiden Konzernen sei. Und so wie es aussieht, wird hier am Ende vielleicht wirklich Call of Duty das Zünglein an der Waage. Sony jedenfalls begrüßt die Entscheidung der britischen Wettbewerbshüter in einem Statement gegenüber GamesIndustry.biz. Bis Zitat. Indem Microsoft die Kontrolle über Activision-Spiele wie Call of Duty erhält, hätte dieser Deal erhebliche negative Auswirkungen auf die Spieler und die Zukunft der Spieleindustrie. Wir wollen sicherstellen, dass PlayStation-Spieler auch weiterhin ein qualitativ hochwertiges Spielerlebnis haben und wir schätzen den Fokus der CMA auf den Schutz der Spieler. Zitat Ende. Und darauf antwortete dann auch ein Microsoft-Sprecher, der aber gegenüber GamesIndustry.biz nur ein paar sehr knappe, schroffe Worte fand. Zitat: Für Microsoft macht es angesichts seiner marktführenden Konsolenposition absolut keinen Sinn, Call of Duty von der PlayStation zu entfernen. Zitat Ende. Tja. Und so geht die Geschichte des Microsoft-Activision-Deals weiter und ich denke, die große Frage ist hier am Ende, was genau mit Call of Duty passieren wird. Wird es am Ende nur dann eine Fusion zwischen Microsoft und Activision geben, wenn der bekannten Shooter-Marke eine Art dauerhafter Sonderstatus mit Pflicht zur Multiplattform-Veröffentlichung auferlegt wird? Wird es am Ende überhaupt einen Unterschied machen, wenn doch Call of Duty ohnehin im Game Pass landen wird, was Phil Spencer am 1. September bestätigte? Wäre das nicht ebenso ein extrem hartes Konkurrenzumfeld für Sony? Selbst wenn an Tag 1 das Spiel auch für die PS5 erscheint, mit identischen Inhalten, wer die Wahl hat, der wird es doch dann im Game Pass-Abo spielen, anstatt den Vollpreis für die PS5-Version zu zahlen. Aber gucken wir mal, wie die Story weitergeht. Es sind ja noch viele Monate Zeit für die Regulierungsbehörden verschiedenster Länder da noch einzugreifen und für die Sony- und Microsoft-Chefs sich öffentlich zu streiten. Ich hätte ja nichts gegen eine öffentliche Schlammschlacht niedrigsten Niveaus. Das gebe ich zu, dafür schäme ich mich nicht. Babylon's Fall wird nach nicht mal einem Jahr eingestellt. Am 13. September wurde auf der Website des As-a-Service-Koop-Action-Rollenspiels Babylon's Fall die Nachricht veröffentlicht, dass man den Betrieb des Spiels am 27. Februar 2023 einstellen werde. Mit großem Bedauern, wohlgemerkt. Im gleichen Atemzug seien auch die geplanten größeren Inhaltsupdates gestrichen. Season 2 laufen noch bis zum 29.11. Danach beginnt eine finale Season und man wolle dann als kleines Dankeschön noch so viele Events und Boni aktivieren wie möglich, den Fans zuliebe. Tja, und damit hat es Square Enix ungeliebtes Service-Spiel kein Jahr durchgehalten, bis es aufgegeben wurde. Es wurde am 28. Februar dieses Jahres veröffentlicht, wird also seinen ersten Geburtstag ganz knapp nicht erleben. Und herrje, es war eh kein gutes Spiel und es ist in den letzten Monaten auch nicht besser geworden. Erstmals in Form eines kryptischen Trailers angekündigt wurde der Titel während der E3 2018. Da war das Spiel schon etwa ein Jahr lang beim Action-Spezialisten Platinum Games in Entwicklung. Und das macht diese Nachricht für mich zumindest bemerkenswert. TM. Denn Platinum Games, bekannt durch die Bayonetta-Reihe, Nier Automata, Metal Gear Rising, Vanquish und viele mehr, das ist ein Studio, das steht für fetzig inszenierte Action für Genrefans. Das war bislang die Kernkompetenz von Platinum Games. Und zugegeben, es hat sich da in den letzten Jahren nicht wirklich weiterentwickelt oder ist vielleicht technisch etwas auf der Stelle geblieben, ja, hat den Anschluss verloren. Aber Babylon's Fall, das war ein echter Ausreißer nach unten, mit Anlauf. Leveldesign, Artdesign und Grafik enttäuschten, Progression und Feinheiten des Kampfsystems verwirrten und am Ende fiel das Urteil vernichtend aus. Metacritic zeigte den Wertungsschnitt des Spiels, das für PC und PlayStation erschien, im 40er-Bereich. Und Steam Charts, die 24-Stunden-Spitzenspielerzahl, aktuell von 6. Also 6 Leute gleichzeitig. Das Ding ist also bereits tot, nun wird es von Square Enix offiziell zu Grabe getragen und ich hoffe, auch hier gibt's hinter den Kulissen ein paar Erkenntnisse für alle Beteiligten. Für Square Enix etwa, dass man nicht einfach so ein Drittstudio mit der Auftragsarbeit mach uns mal so ein Service-Game losschickt und für Platinum Games, dass das Studio doch besser bei seinen Leisten bleibt, bei fetziger Singleplayer-Action. So, liebe Freunde, kommen wir zum letzten Teil der Sendung, der feierlichen Verlesung der Release-Termine der kommenden Wochen. Und weil die nächste Folge etwas länger brauchen wird, bis sie erscheint, da ich bald Urlaub mache, gucken wir uns diesmal gleich 3 Wochen in der Zukunft an, was denn so für PC und Konsole rauskommt. Es wird doch nicht alles bis 2023 verschoben sein. Wie immer sind alle Angaben ohne Gewähr und meine erste Angabe, die lautet wie folgt. Dom wird am 19. September mit viel zu großen Erwartungen an ein Adventure gehen und hoffentlich nicht enttäuscht werden, denn an dem Tag erscheint Return to Monkey Island. Das Spiel ist eine Art Rückkehr zur alten Form der Adventure-Reihe, wieder führt Serienschöpfer Ron Gilbert Regie, wieder ist es ein klassisches Point-and-Click-Adventure mit 2D-Grafik und wieder steckt man in den Schuhen von Guybrush Threepwood und versucht, ein echter Pirat zu werden, Schätze zu heben und das Geheimnis von Monkey Island zu lüften. Nur dieses blöde T-Shirt wird's ja nicht gewesen sein. Das Spiel kommt für Switch und PC. Am 20. September dann kommt Heartspace Shipbreaker für PS5 und Xbox Series Modelle. Das bereits im Mai für PC und Game Pass erschienene Spiel ist eine witzige Simulation, in der ihr in der Ego-Perspektive alte Raumschiffe zerlegt, um sie zu recyceln. Also in der Schwerelosigkeit des Alls bewaffnet mit allerlei Schneide- und Greifwerkzeugen. Spielerisch ist es eine Art Navigations- und Physik-Puzzle, das mit zunehmendem Spielverlauf immer komplexer und tödlicher wird. Komponenten, die unter Strom stehen, die keine Erschütterung abkönnen, Module, die noch unter Druck stehen, all das gibt es zu bedenken, während ihr diese Vehikel auseinandernehmt. Und dann kommt am 20. September auch noch Deathloop, vormals PC und PS5 exklusiv, auch für die Xbox raus, für die Series-Modelle und dann direkt auch in den Game Pass. Arcanes Zeitreise-Shooter ist ein schrulliges Ding und eine sehr kreative Interpretation eines run-basierten, Roguelite-ähnlichen Spiels. Unser Protagonist erlebt immer wieder denselben Tag auf einer bizarren Insel voller Kultisten und er muss rausfinden, wie er alle Rädelsführer der Bande innerhalb eines Tages um die Ecke bringen kann. Ich fand das damals als spielerisch und designtechnisch durchaus erfrischend, auch wenn es so seine Schwächen hatte. Siehe auch unser Podcast zum Spiel. Am 22.09. wäre da The Diofield Chronicle, ein neues Strategierollenspiel von Square Enix mit der gewohnt komplexen, überbordenden Story um irgendein Königreich. In dem Fall ist das, das Königreich Alatane, das in den Konflikt zwischen dem Torvald Shövian Imperium und der Rotail Allianz hineingezogen wird. Dann ist ja alles klar. Spielerisch gibt's rundenbasierte Taktikkämpfe, allerdings ohne dieses von Final Fantasy Tactics oder Tactics Ogre bekannte Schachbrett-Grid, sondern eher eine Art Echtzeit-Strategieansicht und Steuerung mit freier Bewegung eurer Truppen, die erst dann Zug um Zug agieren, wenn sie auf Gegner stoßen. Diofield Chronicle kommt für alle Plattformen. Ebenfalls am 22. September verlässt dann Session Skate Sim nach 3 Jahren die Early Access Phase auf PC und wird dann auch für PlayStation und Xbox erscheinen. Das Indie-Projekt ist auf eine authentische Simulation des Skatesports aus, die weniger Tony Hawk'sche Übertreibung inszenieren will, als vielmehr die bescheidenen, aber nicht weniger anspruchsvollen Tricks, die man im realen Leben so hinbekommt. Sessions wildert damit ein wenig im Revier von EA's Skate-Reihe, aber das geht schon klar, Skate 4 lässt schließlich noch eine ganze Weile auf sich warten. Ein Spiel verlässt Early Access, ein anderes beginnt die öffentliche Produktionsphase. Am 22.09. geht Slime Rancher 2 in die Early Access Phase für PC und Xbox Series, auch im Game Pass. Im Spiel geht's wie im kunterbunten Vorgänger darum, allerlei Schleime zu fangen und zu züchten. Ist also eine Variante dieser Farming-Spiele, nur eben mit knuffigen Schleimen. Teil 1 erfreute sich großer Beliebtheit und es scheint, dass Teil 2 das Rezept nicht großartig verändern wird. Und noch ein Release am 22.09. Serial Cleaners, das Sequel zu Serial Cleaner von Draw Distance und erneut ein Tatort-Reinigungsspiel. Ähnlich wie bei der ikonischen Mr. Wolf-Szene in Quentin Tarantinos Pulp Fiction spielt ihr einige Fachleute der Unterwelt, die Blut wegwischen, die Leichen verschwinden lassen, bevor die Polizei auftaucht und blöde Fragen stellt. Spielerisch hat das Puzzle- und Stealth-Elemente und nachdem das erste Spiel einen eher farbenfrohen Comic-Look hatte, ist der Nachfolger nun deutlich düsterer. Serial Cleaners kommt für alle Plattformen. Am 23. September dann erscheint das letzte Mal ein FIFA-Spiel von Electronic Arts. FIFA 23 mit all den Lizenzen bekannter Clubs, bekannter Spieler und bekannter Stadien und Ligen. Und hey, das wird sich auch in Zukunft nicht ändern. EA hat all diese Lizenzen, hunderte davon. Nur der Name FIFA, der wird nächstes Jahr nicht mehr auf der Verpackung des EA-Fußballspiels prangen. Und wenn doch irgendwo ein FIFA im Regal steht, dann wird das Spiel nicht von EA stammen. FIFA 23 kommt jedenfalls für alle Plattformen, die Switch wird aber nur mit der ollen Legacy-Edition versorgt. Obacht, sprich, das ist ein völlig veraltetes Spiel, das lediglich um die aktuellen Saisondaten erweitert wurde. Buh! Ebenfalls am 23. September Shovel Knight Dig, ein Spin-Off zum beliebten Retro-Action-Hüpfspiel von Yacht Club Games und visuell ein ziemlich großer Schritt für die Reihe, denn das Roguelite-Abenteuer des titelgebenden Ritters mit der Schaufel ist nun nicht mehr durch den 8-Bit-Look der Reihe limitiert, sondern hat mehr Farben, mehr Pixel, bessere Animationen und schickes Parallax-Scrolling, sprich, es ist grafisch in der 16-Bit-Ära angekommen. Spielerisch ist es eins dieser immer tiefer buddeln, immer bessere Schätze finden, immer härtere Gegner besiegen Spiele. Der Trailer wirkt aber so, als wären die Levels immer noch recht händisch und linear gestaltet. Die Website spricht aber auf jeden Fall auch von prozeduraler Generierung. Jedenfalls gibt's mehr Shovel Knight für PC und Switch. Am 27. September wird dann auch endlich Obsidian's Survival-Spiel fertig und bremst eure Erwartungen, ich rede hier nur von Grounded, diesem Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft Abenteuer, das der üblichen Formel aus Erkundung, Ressourcenabbau, Crafting, Basenbau und Kampf folgt, nur eben in dem zugegebenermaßen echt kreativen Szenario der Welt am Boden einer Vorgartenwiese mit kleinen Charakteren, die aus irgendeinem Grund zu Miniaturen in Ameisengröße geschrumpft wurden. Und Ameisen und Spinnen sind dann eben auch eure Gegner. Das Ganze ist natürlich auch online mit Freunden spielbar. Und das Spiel verlässt die Early Access Phase für PC und Xbox und ist als Microsoft Game freilich auch im Game Pass enthalten. Am 29. September kommt Valkyrie Elysium für PlayStation raus. Am 11.11. dann auch für PC. Das Action-Rollenspiel ist der neueste Teil der Valkyrie-Reihe, die 1999 als Spin-Off von Final Fantasy debütierte und sich allerlei Themen der nordischen Mythologie bedient. Spielerisch wirkt das sehr auf Action getrimmt, mit flotter Bewegung, mit langen Kombos und einem ordentlichen Effektgewitter. Am 30. September hätten wir was für Jochen, nämlich JRPG Cost vom Traditionshaus Nihon Falcon. In The Legend of Heroes Trails from Zero wird die Trails-Serie fortgesetzt, die wiederum selbst ein Teil der größer angelegten Legends of Heroes-Serie ist. Keine Ahnung, jedenfalls ist das Ding eine Remaster-Version eines gut abgehangenen Klassikers, der einst für PSP erschien, dann für PC in China, dann für PS Vita und dann nochmal für PS4 portiert und verbessert. Und nun kommt's erstmals auch als lokalisierte Version bei uns raus für PC, PS4 und Switch. Am 4. Oktober geht dann einer der umstritteneren Blizzard-Titel der letzten Jahre in die Early Access-Phase, Overwatch 2. Warum die Aufregung? Weil der Mehrspieler-Shooter mit Fokus auf diverse Helden auf den ersten Blick aussieht wie ein Update auf Version 1.2. Weil viele Spieler der Beta-Phase die Verkleinerung der Teams von 6 auf 5 pro Seite als Korsett empfanden und weil es auf den ersten Blick eigentlich genauso aussieht wie der Vorgänger. Die Early Access-Phase dürfte ab 4. Oktober mindestens für PC, aber womöglich auch für alle anderen Plattformen starten. War mir jetzt nicht so ganz klar in der Recherche. Das Spiel ist anders als Teil 1 auch als Free-to-Play-Titel angelegt. Eine bittere Pille für Overwatch 1-Spieler. Für die endet am 2. Oktober der Spaß. Dann werden die Server runtergefahren und die User-Accounts in Overwatch 2 übertragen, was dann künftig das einzige Overwatch sein wird, das man spielen kann. Seltsam, nicht wahr? Am 7. Oktober gibt es dann noch ein paar Ports beliebter Spiele für die Switch. Konkret finden Nier Automata als The End of Yorha-Edition sowie No Man's Sky den Weg auf Nintendos Handheld. Beides recht beliebte Spiele und das war's mit dem Magazin für heute und auch für die nächsten Wochen. Wann genau die Folge 132 erscheint, das vermag ich jetzt noch nicht zu sagen. Denn in 2 Wochen bin ich bereits im Urlaub und es ist ein angenehm offenes Ende geplant. Wünscht mir also bitte gutes Wetter, auch wenn es dann 4 Wochen dauern könnte, bis das nächste Magazin erscheint. Auf meine liebe Stimme müsst ihr bis dahin aber nicht verzichten. Da sind noch so einige Podcasts fortproduziert und mein Urlaub beginnt ja erst Ende September. Wir hören uns also in allerlei anderen Formaten von The Pod. Vielen lieben Dank an der Stelle, dass ihr unser Projekt so fabelhaft unterstützt. Das ist phänomenal gut, denn ohne euch würden wir nicht den Luxus genießen, über die Spiele und Themen zu sprechen, die uns interessieren. Ihr seid super und ihr macht euch jetzt mal ein schönes Wochenende und einen schönen Herbst. Genießt, wie Wald und Boden plötzlich riechen. Geht wandern oder Pilze suchen und macht es euch an den schmuddeligen Regentagen schön daheim gemütlich mit Kakao, mit Kuscheldecke und eurem Lieblingsspiel. Und wir hören uns ganz bestimmt. Bis dahin.